ganz viel, was uns niederdrückt in der Seele. Wohl keiner, der nicht immer wieder belastet ist, wenn man morgens aufsteht und dann fällt so viel wieder über einen her. Große Nöte, Belastungen, Ängste, Schwierigkeiten. Manche haben schon Schwierigkeiten aufzustehen, Belastungen. So herrlich, dass der Herr uns erhebt, die Seele. Manche haben noch gar nicht gemerkt, dass sie eine Seele haben, die erquickt wird vom Wort Gottes. Das ist eine ganz wunderbare Sache, auch im Psalm 23. Du erquickst meine Seele. Und sie müssen das immer wieder erleben. Ich habe ja so einen Schlager, Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon aufgewacht. Ja, ja. Aber der Herr Jesus weiß es. Der weiß, was dich betrübt. Und er greift das deshalb an und sagt, dass er an dieser Stelle dich erheben will, ihre Seele. Wir lesen aus der Bergpredigt Matthäus 6, Vers 19 bis 34. Matthäus 6, 19 bis 34. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie Motten und Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Da Jesus wusste genau, wie es in unserer Welt zugeht. Ist ja schon furchtbar, man pflegt alles und dann geht es kaputt. Und dann kommen noch die Diebe und man kann sie nicht sichern. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, das ist ein Götze, der Mammon, der uns ergreift und der uns ganz arg mit sich zieht, die Gedanken beherrscht. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung oder Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel um den Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Wunderbar, dass wir vom lebendigen Gott, dem heiligen Gott, der die Welt geschaffen hat, Herr ist der Planeten aller Kräfte, der diese Welt nicht bloß geschaffen hat, sondern der auch lenkt, wenn sie untergeht, der Gericht hält vor dem Menschen, unser Vater. Noch viel, viel mehr als unser irdischer Vater. Das Urbild von allem, was Vaterschaft in dieser Welt heißt. Seid ihr nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Mit der Spanne kann gemeint sein, noch ein paar Jahre. Ich will noch mal ein Jahr leben, ich will länger leben, die Kranken, die hoffen. Spanne kann natürlich auch sein, es hat mir mal Eindruck gemacht, wie ein Lehrer sagte, der von kleiner Figur war, er wollte gern angesichts seiner großen Schüler ein bisschen länger sein, aber es hilft ja nichts. Das macht Eindruck, wenn man so ein großer Mann ist und heruntergucken kann. Egal, wir können unsere Leben nicht verändern, wir sind wirklich hilflos, sondern wie sehr er sich auch darum sorgt. Warum sorgt ihr um die Kleidung? Schaut, die Lilien auf den Feldern, das ist das Unkraut damals gewesen, das in Israel wächst nach der Regenzeit im Winter, wunderbar, wenn Sie einmal im Frühjahr nach Israel kommen, wie die ganzen Wiesen am See Genezareth voller herrlicher Blüten sind. Auf dem Golan oben im Wald, da sind die Alpenfeuchen in Massen da als Unkraut. Ganz ungeplant, Gott lässt das alles wachsen. Wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld, das Unkraut auf dem Feld, so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht fehl für euch tun, ihr Kleingläubigen, ihr Kurzgläubigen. Bei euch hält es ja gar nicht lang, ein paar Minuten. Und dann ist das wieder weggeblasen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach dem allen trachten die Heiden. Und das sind wir auch oft mit unseren irdischen Sorgen, Heiden, ungläubige Leute. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das Übrige alles zufallen. Sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Da hat Jesus die Leute sehr genau beobachtet. Und dieses Wort trifft uns mit unseren ganz alltäglichen Sorgen und Plänen. Das ist ja so schwer, dass wir heute ganz besondere Angst haben, wie das alles weitergeht. Wir haben ja heute eine ratlose Politik. Da schrieb einer heute, Tichy, ist alles am Kippen. Die Währung, das Klima, Arbeitsplätze, Fachkräfte, alles am Kippen. Wer weiß denn noch den Weg für morgen? Wir haben Angst. Was wird denn sein? Wie werden wir das alles noch meistern? Und dann kommen die persönlichen Sorgen. Eine Tochter von uns hat vorhin noch ein WhatsApp geschickt, dass sie in der Nacht in die Klinik eingeliefert wurde, akut. Und sie könnte jetzt ganz viel erzählen, was das ist mit dem Leib. Von Kindern und Enkeln, von Nachbarn und Freunden. Man muss doch sorgen. Aber das Schlimme ist ja, dass diese Ängste, die uns bewegen, uns nur tiefer in die Hilflosigkeit hineinstürzen. Wir können ja gar nichts machen. Es ist an unseren Tagen so verrückt, dass so viele uns erzählen, das hat man ja gelernt, das war ein richtiges Fieber von Barack Obama. Yes, we can, wir machen das alles schon. Und dabei sind wir doch in allen Dingen ganz hilflos. Jesus hat das treffender gesagt, dass wir verschmachten im Warten der Dinge. Wir wissen gar nicht, was kommt, doch wir wissen es ziemlich sehr. Dass ganz viel einen schrecklichen Verlauf nehmen kann, das sehen wir ja und dann kriegen wir Angst. Und dann planen wir, aber der Herr Jesus hat uns ganz hart angefahren. Wir sollten nicht uns sorgen, wir können es ja gar nicht. Wir müssen doch immer wieder dran denken, aber da hat der Herr Jesus gefordert, dass wir ein totales Umdenken anfangen in unserem Leben. Bei denen, die Jesus nachfolgen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. In unserer Welt ist deshalb alles so kompliziert. Weil Krankheiten wüten, weil das Geld seinen Wert verliert, weil man Böses erlebt und weil der Fürst dieser Welt herumgeht und sucht, wen er verschlingen kann. Und dann sind wir alle ergriffen von dieser Sorge, weil wir den zerfallenden Leib erleben im Schatten des Todes. Kriegen wir Angst, was kommt jetzt auch? Ja, Jesus sagt, das Reich Gottes ist angebrochen. Wie denn? Wo denn? Ja, mitten in dieser Welt ist das Reich angebrochen. Das Reich, wo Jesus herrscht, als König. Wo denn? Ich sage, man kann es nicht sehen. Es können eigentlich bloß die erkennen, die neu geboren sind vom Geist Gottes, die ein Auge dafür haben. Schon Johannes der Täufer hat gesagt, das Reich Gottes ist ganz nah da, mitten in dieser Welt. Aufregend. mitten in dieser Welt. Die Menschen sind zusammengelaufen, haben gestaunt, als sie etwas erlebt haben, als Jesus anfing zu wirken. Und sie sind damals bei der Bergpredigt noch zu Tausenden zusammengesessen, haben gelauscht diesen Wort. Da war auf einmal etwas da von einer neuen Welt. Wann bricht denn die an? Die bricht jetzt an. Da, wo Menschen Jesus erkennen, den König aller Könige und den Herrn aller Herren, in der irdischen Gestalt, so schwach, so armselig, aber sein Wort, das ist durchgedrungen. Und du musst das merken in deinem Leben, dass Jesus ganz nah bei dir ist, nicht wie die Heiden. Die lachen drüber, die spotten sogar. Was? Du glaubst an Jesus? Was? Du betest? Ja. Wir sind gern die Narren der Welt und werden gern verlacht von den anderen, aber in Wahrheit sind wir die wahren Weisen. Weil wir Durchblick haben und weil wir das Wort Gottes haben und das macht uns den Blick auf Jesus frei. Das ist uns immer so wichtig, dass wir anderen nicht durch ein Wort zurufen, sondern dass sie wirklich auch sehen können, mit den Augen des Glaubens. Das ist ja was ganz Wunderbares, wenn ihr das erzählen könnt. Am schönsten ist das, wenn ihr das als Zeugnis weitergebt. Wann bist du zum Glauben gekommen? Wann ist das hier zum ersten Mal aufgegangen? Meist haben wir das erst begriffen in großer Not, in Ausweglosigkeit, wo uns einer gesagt hat, aber Jesus ist doch da. Wo? Jesus? Ja. Und dann auf einmal, das ist ein Geschenk, das können wir gar nicht selber machen. Da hat uns der Geist Gottes die Augen geöffnet zum Sehen. Und wir haben entdeckt, ja, Jesus ist da. Und das ist ganz wunderbar. Er will in deinem Leben ganz wunderbar wirken. Das ist so groß, dass man es nicht beschreiben kann. Und das ist so gewaltig, dass viele Menschen dieser Welt natürlich nur spotten und lachen können. Ja? Wir leben mit diesem Reich. Das war ja schon angefangen bei Jesus am Anfang der Bergpredigt. Da sagt, selig sind die Leute, die ganz arm sind, auch in ihrer Kraft, in ihrer Erscheinung, mit ihren Erfolgen, die gar nicht viel machen im Leben. Die leiden unter ihren Misserfolgen, aber die erleben das Himmelreich, bricht an, wo Jesus in mein Leben eintritt. Es gibt ja in unseren Tagen ein Wortbegriff, der ist ganz modern, der kommt überall vor, Aktivisten. Wir sind Aktivisten, wir wollen mit unserem Leben was machen. Toll, wenn junge Leute planen und wenn sie was schaffen wollen. Aber wenn man auf einmal merkt, dass man gar nichts schaffen kann, weil man selbst vom Bösen so gepackt ist, dass unser Herz so böse ist, so fern von Gott. Wenn man darunter leidet, meine Worte richten nur Zorn an. Ich wollte doch ein ganz anderer Mensch sein. Das ist ganz wunderbar, wenn schon junge Menschen darunter leiden. Ich bin gar nicht kraftvoll, dass ich mein Leben verändern kann. Ich bin der Stinkstiefel für meine Umgebung. Ich wollte ganz gerne ein anderer Mensch sein. Ich wollte ein neues Herz haben. Aber das Himmelreich, das bricht nur an, wo Jesus in ein Herz einkehrt. Und das geht dann weiter. Wenn das Jesus sagt, die Trauernden sind selig. Ja, wie sollen die denn selig sein? Selig ist ja das höchste Wort, glückselig. Das höchste Wort von glücklich sein. Ja, wie sollen denn Trauernde glückselig sein? Wenn das Himmelreich anbricht, plötzlich an dieser Schwelle, wo das irdische Leben verlöscht, wenn der Schmerz so unheimlich groß wird und dann Jesus als Tröster in dein Leben tritt. Wir können es immer nur bezeugen, wir können es so erklären. Ich habe viele Menschen getroffen, gottlose Menschen, die haben immer gesagt, ich halte nicht viel von der Bibel, aber ich halte viel von der Bergpredigt. Ich habe gedacht, Mensch, haben die sie überhaupt gelesen? Die Bergpredigt ist ja die größte Herausforderung für einen Menschen mit seinem Denken, dass gar nicht das, was wir sehen und was wir erleben und was das Leben der meisten bestimmt, was im Fernsehen kommt und in der Zeitung steht, das ist ja gar nicht die entscheidende Sache. Sondern das, was Jesus in deinem Leben schaffen will. Du musst Jesus kennen. Ich darf euch immer Mut machen, dass er das den anderen erzählt hat. Du musst ja mal Jesus erleben. Da braucht man gar nicht viel Worte machen. Ja, wer ist denn das? Ja, das wissen wir doch. Der geboren ist in Bethlehem, der gesagt hat, sucht, ihr werdet finden. Und der gestorben ist für die Schuld der Menschen, der das Leben neu machen kann, der wiederkommt. Eins als Richter am jüngsten Tag, der wunderbar wirkt und der heute auch in den Elendsgebieten der Welt herrlich hilft und heilt. Das große In dieser Welt, das Himmelreich ist angebrochen, das ist ganz wunderbar, das ist so groß. Mach Jesus zum König deines Lebens. Das ist die entscheidende Wende, die Umkehr. Ich möchte, dass ich nicht mehr selber über mein Leben verfüge. Dieser Jesus soll über mein Leben bestimmen. Und das ist so wunderbar, dass wir da uns sagen können, Herr, du weißt, ich kann das nicht. Am Morgen des Tages, ich weiß nicht, was alles auf mich einstürmt. Wir sind ratlos in den schweren Krankheitsfällen unseres Lebens. Und viele unter uns, die haben schwere Sorgen. Und die Ärzte wissen es doch auch nicht. Sie ahnen etwas, aber wo, was wirkt, wie wirkt was, was soll man denn tun? Mensch, was sind wir reich. Dass Jesus da sagt, ihr braucht euch doch nicht Sorgen. Ihr könnt doch mit euren Sorgen gar nichts verändern. Wir sind hilflose Leute als Menschen. Sondern euer himmlischer Vater weiß es doch. Und das ist so groß, dass du dich bergen kannst in diesem großen Vertrauen. Mein himmlischer Vater weiß, was ich brauche. Ich darf ihm vertrauen und er führt dich doch nicht an der Nase herum. Er wird doch dich nicht hereinlegen, er blöfft doch nicht. Er will doch dir das Beste geben, du darfst ihm vertrauen. Auch wenn du das gar nicht verstehst und wenn du das siehst. Natürlich verstehen wir Gottes Wege nicht. Aber er gibt uns doch so viel. Was ist dein Leben überhaupt? Man kann ja nur staunen, der dich bis heute so wunderbar geführt hat. Und dann erinnert Jesus an die Wunder der Schöpfung. In unseren Tagen meint ja der Mensch, er könne alles, sogar das Klima umstellen. Nein, das Klima hat auch Gott in seiner Hand. Natürlich hat er es in der Hand. Er hat auch die Bahnen der Planeten. Die fernsten Planeten, die man nicht erkennen kann mit dem Auge, die kein Planetarium erkennen kann mit den besten Fernen. Er hat die Bahnen der Gestirne in seiner Hand. Soll nicht aufhören, Sommer und Winter, Saat und Ernte, Frost und Hitze. Was können denn wir? Wir können die Erde verschmutzen, wir können die Erde verbrauchen. Aber wir können die Erde doch nicht heilen. Wir stehen doch immer wieder hilflos davor, schon vor deinem Unkraut im Garten. Das wächst halt. Und Jesus sagt, guck's doch an, was Gott wachsen lässt alles in seiner großen Güte, in seiner großen Liebe und die ganzen Gaben deines Lebens, dass unsere Sinnen wir noch brauchen können, wenn wir morgens aufstehen. Und Hände und Füße, Zunge und Lippenregen, was ist das alles? Wenn man noch die Sinne beieinander hat, welche eine Gabe Gottes, Gott hat die Welt nicht bloß geschaffen, sondern er erhält sie auch. Und du darfst das wissen in deinem Leben, dass du Gott bitten darfst, dass er in deinem Leben wirkt. Die wichtigste Sache ist, ich will nichts mehr tun ohne den himmlischen Vater. Und Jesus soll in meinem Leben regieren, in allen Dingen meines Lebens, in meiner Berufsarbeit, in meiner Familie, in meiner Umgebung und vor allem in meinem Wort, in meinem Tun, in meinen Gedanken. Herr Jesus, du musst Chef sein, du musst regieren, nimmer mein Ich. Mein Ich, das ist so labil. Das ist immer wieder von so bösen Dingen beeinflusst. Du musst der König meines Lebens sein. In dieser Welt wüten unheimliche Mächte. Aber Herr Jesus, ich möchte mich dir anbefehlen. Und da wird dein Glaube plötzlich zu einer ganz schlichten Frage, vertraust du Jesus? Der ist doch so groß, auch wenn es durch schwierige Wege geht. Wir waren gerade bei einer Bibelfreizeit in Safelstein von den Wüstenwegen des Volkes Gottes. Ach, was kann man in dieser Weg, in dieser Welt, an Wüstenwegen erleben müssen. Und dann kommt man an Wasserquellen und dann kann man das Wasser nicht trinken. Und es ist bitter. Kennen Sie Bitterwasser in Ihrem Leben? Man wollte trinken und dann ist nicht genießbar. Und da ist man enttäuscht. Aber der Herr ist da. Und das ist immer wieder seine Probe. Vertraust du ihm, dass er in deinem Leben wirken will? Das hat er gemacht. Darum ist er in diese Welt gekommen, weil er in deinem Leben wirken will. Und er will ganz wunderbar wirken in den großen Nöten deines Lebens. Will er vor dich treten als dein Herr. Und er sagt, warum sorgt ihr denn? Lass doch den sorgen, der dich in dieses Leben hineingestellt hat, der dich kennt durch und durch, der kennt deine Bedürfnisse, der kennt deine Krankheiten besser als der beste Arzt, der kennt auch weiß um deine Sehnsüchte und um deine Enttäuschungen. Jesus kennt dich, lass doch die Sorgen. Jetzt kommt mein nächster Punkt. Also der erste war mir wichtig, mach Jesus zum König deines Lebens. Er muss der Herr sein. Der Herr. Der bestimmt, ich will doch nicht mehr mein Leben selber führen. Er muss mich regieren. Und jetzt das Zweite. Mach dein Leben zu einem Gebiet, wo Jesus machtvoll wirken kann. Ja, man ist immer wieder erstaunt über die Schönheit der Welt. Ich liebe die Alp von früher Kindheit an. Vorhin hat mich einer gefragt. Ich sage immer, man muss nimmer verreisen. Ich liebe die Uracher Alp, da bin ich geboren. Und waren die Ferien, wo war früher, ist man nicht verreist, sondern ist man in der Nähe geblieben. Am schönsten ist doch daheim, wenn man das alles sieht. Aber man staunt immer mehr über die Wunder der Schöpfung. Da kann man vor einem Baum stehen bleiben und sagen, was ist das für ein wunderbares Gebilde. Man kann vor einer Blume stehen bleiben, vom kleinen Insekt. Aber das Größte, die Krone der Schöpfung bist du. Gott sucht dich, hat den Menschen geschaffen nach seinem Bilde. Und er will in deinem Leben König sein. Deshalb ist Jesus in diese Welt gekommen als Erlöser und Befreier, dass sie nicht mehr die wüsten Sündenmächte belasten sollen und dein Leben nicht mehr zerstören. Er will in deinem Leben machtvoll wirken. Und darum ist der wichtigste Schritt, Herr Jesus, tritt du in mein Leben ein. Ich kann es nicht. Die meisten Menschen kommen nicht zum Glauben, weil sie selber stark sein wollen. Und das ist das Schwerste, wenn ein bedeutender Mensch, der stolz ist, ich bin doch ein großer Denker und ich kann doch so viel ergreifen, vor Gott seine Lehre zugestehen muss und sagt, Jesus, ich kann es nicht. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich kann ohne dich nicht selig werden. Ich schaffe dieses Leben nicht. Das sollten wir viel mehr sagen, das ist eigentlich unser Stolz. Man muss einmal der Wahrheit das Recht geben, sagen, Herr Jesus, du musst in mein Leben einkehren. Und erst wenn du mein Leben besitzt, wird alles neu. Weil interessant, ich bin ein alter Mensch, aber ich beobachte ja auch die Zeit, in der wir leben, aber auch die Christenheit sehr. In unserer Jugend war es üblich schon von früher Kindheit an, das was ihr auch wisst, dass man seine Morgenwache gemacht hat, seine Bibel lese. Aber vielen Christen ist es halt gar nicht mehr klar. Wenn der Tag beginnt und du nicht in der Bibel stille wirst und Jesus in dein Leben einlässt, beim Aufstehen. Herr Jesus, jetzt musst du diesen Tag in die Hand nehmen. Ich weiß nicht, was an diesem Tag alles kommt, aber du weißt das alles viel besser und du kannst auch mein Leben bestimmen. Du musst mich auch leiten und führen. So ganz wunderbar, dass Jan gerade noch sagt, jetzt gehen wir noch rüber, da in das kleine Stübchen, da in dieses Treppenhaus. Jetzt beten wir doch noch miteinander. Was soll denn ohne Jesus geschehen können? Vor jedem Besuch, Herr Jesus, du musst mir doch die richtigen Worte geben. Ich kann es doch nicht allein. Es ist doch keine Schande, das Armsein und das Nichtkönnen. Die anderen können es doch auch nicht, was die bilden sie ein. Sie können es ohne Jesus nichts mehr. Dein Vateramt, dein Mutteramt, dein Jungsein. Sucht doch eure Klasse, sagt, ich kann ohne Jesus nichts mehr. Wir brauchen doch uns nicht genieren dran. Ich weiß nicht, warum sich Menschen genieren, wenn sie von Jesus reden. Sicher. Weil das unsere Armut bedeutet. In unserer Zeit gibt es so viele Großsprecher, die große Sprüche machen. Ja, wir müssen alles machen, wir wollen die Welt verändern. Was ist das? Ich habe es erlebt, die Neuentwicklungen, als man das Asbest erfunden hat in meiner Jugend. Das war so toll. Heute will man alles entsorgen. Ich habe es erlebt, wie toll das Plastik war. Wir haben Plastik. Ach, dann haben wir gemeint, das Plastik ist schädlich. Dann haben wir es in Säcke gesammelt, im gelben Sack. Und mein Enkel sagt ganz nüchtern, das wird alles thermisch entsorgt. Und merkt doch wieder, wie das schlimm ist. Und heute will man es wieder neu kriegen. Da kommen neue Worte, neue Dinge und neue Entwicklungen. Wir haben in einem Haus gewohnt, wo die Klimadichtungen nach 20 Jahren schon ausgewechselt werden mussten. So lange hält die thermische Klimadichte deines Hauses, das war so toll in Stuttgart, da musste man es nach 20 Jahren schon wieder alles ganz neu machen, wie das alles wird, wenn man das im Klima gerecht macht und die Elektromotoren und die Rotoren, was machen wir eigentlich, wir machen die Welt neu. Ich will nicht verspotten, sondern wir sind ja immer sehr ratlos ohne die Führung. Ich will niemand verspotten, ich bewundere die Techniker, was sie alles können und machen. Aber wir sind doch ratlos ohne die Führung Gottes und ohne die Leitung Gottes. Was wir tun können, wir leben von seiner Güte und von seiner Liebe. Herr, gib uns doch deine Weisheit. was wir brauchen zum Überleben. Und die größte Not dieser Welt ist die Sünde, die allergrößte, die Menschen zerstört und die Feindschaft und der Spott und der Hohn. Und deshalb ist es so wichtig, mach Jesus zum König deines Lebens und lass ihn ein in dein Leben, dass er herrschen kann. Was will Jesus aus deinem Leben machen? Das ist ganz wunderbar, was er machen kann. Mich interessiert das immer bei den Biografien, wenn Jesus in sein Leben eintritt und wenn er mit seinem Geist Menschen begabt und wenn er sie gebraucht und wie er ganz schlichte Menschen gebraucht hat, um viele zu ihm zu führen und in die Lust, in die Freude des Lebens hinein. Ganz wunderbar, dass du gebraucht wirst als ein Werkzeug Gottes. Warum sorgst du dich denn um dein Leben? Weißt du nicht, dass der Vater im Himmel das geben will? War ja interessant, dass es auch sogar in der Missionsbewegung eine ganz große Befreiung war, als die Glaubensmissionen entstanden sind. Das ist ja oft auch bei den Reichsgotteswerken ein kleinliches Rechnen, wie das alles mit den Finanzen geht. Und dann kamen die Glaubensmissionen auf. Das begann bei Hudson Taylor in England, China-Inland-Mission. Und die haben gesagt, wir können den Missionaren gar nichts versprechen, was wir jeden Monat an Gaben ihnen mitgeben. Das müssen sie selber abwarten, was Gott gibt. Aber der himmlische Vater, der die Kühe auf der Weide ernährt und die Schafe, der wird doch auch wissen, wie er seine Missionsboten versorgt. Und das waren dann ganz viele Glaubensmissionen. Die auf einmal gesagt, wir wollen nicht mehr vom Geld reden, sondern wir sind gespannt, wie Gott das alles löst. Und das ist ganz wunderbar, wenn du auch in deinen Finanzen das sagst, ich darf leben, ich habe einen reichen Vater im Himmel und er versorgt mich und er gibt mir, was ich brauche und ich darf mit ihm leben und er macht das alles wunderbar. Er weiß die Begrenzung meines Lebens, er weiß das Alter, er weiß, wie die Krankheit ausgeht. Und das Ende dieses Lebens ist nicht die Katastrophe, es ist die höchste Beförderung deines Lebens. Wenn der Herr dich heimruft vor den Thron Gottes. Es gibt gar keine größere Sache in dieser Welt, als die Krone des Lebens zu empfangen. Wir müssen umdenken, dass das Sterben nicht die Katastrophe ist. Für die Angehörigen ja, für die Zurückbleibenden ja, aber für die Betreffenden, die mit Gott leben, die Jesus in ihrem Leben haben, ist das Herrlichste, wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt, ich werde nimmermehr sterben. Und das Wunderbare, dass Jesus einen Trost gibt, viel mehr als Menschen trösten können, auch gerade den Zurückbleibenden. Dass auf einmal wir mit unserem Blick viel höher sehen, als nur auf die vergehende Welt. Dass so groß, wenn Jesus der Herr ist in unserem Leben, die großen Mächte dieser Welt, die uns beherrschen, das Geld, das natürlich sich entwehrt, das hat ja Jesus gesagt, dass die Teuerung bleibt. Teuerung bleibt, trotz alles Sachverstands der Volkswirtschaft und der Bankwissenschaftler. Es bleibt. Teuerung wird bleiben. Hunger. Auch der Hunger bleibt leider. Obwohl genügend da wäre zur Versorgung. Aber das Wichtige ist, dass der Herr Jesus uns leiten und führen will. Er will der König deines Lebens sein. Mach ihm die Tür auf, Herr Jesus. Ich will ganz neu mit dir leben in den Problemen meines Lebens. Und gebrauche mich, wo du willst. Ich muss sagen, in meinem Leben war das immer hochinteressant. Ich habe ganz andere Pläne gehabt, auch als Christ. Wollte in die Außenmission gehen und habe dann studiert. Als ich fertig war mit dem Studium, bin ich in die Mission nach Basel gefahren zum Einführungskurs. 1961, Basler Mission, große, traditionsreiche Mission, sagten, wir schicken keine Missionare mehr raus. War eine Katastrophe für mich. Herr Jesus, wo geht's denn hin? Ich bin sehr ungern in die Landeskirche gegangen. Ich sah die Schäden so scharf und genau wie ihr. Aber es war der Weg Gottes. Und er hat mich gebraucht. Und dann hat er mich auf einmal in die Mission geführt, obwohl ich in Stuttgart wohnhaft war. Wir wohnten gleich in der Nähe von Brot für die Welt. Und da kamen immer wieder die lieben Freunde aus der dritten Welt. Und die hatten gar kein Verständnis bekommen, weil Brot für die Welt nur die leibliche Nöte beantwortet. Die haben gesagt, die größten Nöte sind die geistlichen Nöte. Wir haben nicht genügend Bibeln. Unsere Bibelschulen, die fallen zusammen. Niemand hilft uns beim Reparieren. Und wir waren in der Nähe, die kamen zu uns, Bruno Herm und die Freunde der Mission haben sie vorweggebracht. Und so ist das Werk Hilfe für Brüder langsam entstanden. Und anfangs, als wir von den verfolgten Christen hören, Gott wird dich führen. Er wird dich, du brauchst gar keine Pläne machen. Das Leben wird interessant, wenn Jesus das Kommando hat über dein Leben. Und du wirst das merken, in allen Schwierigkeiten, er ist da. Es ist wunderbar, dass dann plötzlich viel nicht klappt. Und du brauchst ihn in allen Kleinigkeiten. Er muss dir helfen. Wie läuft alles richtig? Wie mache ich das richtig? Er will das formen und tun. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Jetzt kommt das Letzte. Sei doch mutig. Was ist denn, dass dein Leben mit der Gerechtigkeit Gottes beschenkt? Was ist das, dass zwischen mir und Gott keine Sünde mehr da ist? Das ist ganz wichtig. Jesus will den Einfluss der fremden Mächte, der gottlosen Mächte in meinem Leben beschränken, gerecht zu werden. Und das werde ich nur durch die Vergebung von Jesus. Bring das in dein Licht, ins Licht Gottes und lass dein Leben von der Gegenwart von Jesus geprägt sein. Und das ist ganz wunderbar. Jetzt mutig vorwärts. Jesus will was aus seinem Leben machen. Trachtet es. Das Wort trachten ist ein altes Wort. Das heißt, kümmere dich drum, beschäftige dich damit. Giere danach, das sei deine Leidenschaft. Ich will, dass die Gottesherrschaft in meinem Leben durchbricht. Und das ist so wunderbar, wo Jesus in deinem Leben wirkt, das hat Auswirkungen, ganz große Auswirkungen. Lass dich überraschen. Da staunt man, wie das auf einmal wird. Das ist ganz anders, wenn einer ein Mathematiker ist. Sag mal, was kann Gott jetzt aus deinem Leben machen? Da brauchst du gar nicht, warte mal ab. Ganz wunderbar. Und der andere sagt, ich bin im Handwerk tätig und ganz wunderbar, was ist da geschehen durch Leute, die wach waren? Da sind Gemeinden entstanden, Jugendarbeit wurde geprägt. Was ist denn alles geschaffen worden, was Jesus gewirkt hat? Jeder Besuch bei einem einsamen Menschen ist doch von großer Gegenwart, wenn du in der Kraft von Jesus dorthin kommst und wirkst. In unserer Zeit sucht man so viel Erfolg, Halsrichtung. Wir suchen Erfolg nach den Kriterien der Welt. Nein, wir suchen Frucht, dass Jesus in deinem Leben Frucht wirken kann. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das andere alles zufallen. Da wirst du staunen, wie Gott dein Leben führt. Und dann ist wunderbar, wie Gott uns wieder auseinanderführt, jeden anderen, an einen anderen Platz in der kommenden Woche. Aber das Reich Gottes ist unsichtbar da. Die Herrschaft von Jesus, der wirkt. Ganz wunderbar, der Dienst der Mütter. Ganz wunderbar, der Dienst der Alten. Die können immer wieder Jungen. Aber was ist das? Die Beter, die Zeit haben zum Beten und die Erfahrung haben im Glauben, die anderen Beistand geben können. So herrlich, dass ihr eine Gemeinde seid. Wunderbar. Nicht nur aus der Sorge, sondern des Wirkens. Und ihr werdet erleben, dass das stimmt, was Jesus gesagt hat, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Auch die schwierigen Dinge, die notvollen Dinge. Jesus kann umfunktionieren. Er kann selbst schwierige Zeiten, selbst Krankenzeiten umfunktionieren in Segenszeiten. Und er kann uns auch Erfahrungen des Misserfolgs und der Not und der Ohnmacht plötzlich zu Augenblicken werden, machen die und nur ganz groß die Hilfe von Jesus. Oder trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Kümmere dich darum. Deine wichtigste Sorge soll sein, wie kommt Jesus in meinem Leben zum Zug? Ich will mich ihm ganz neu ausliefern. Er soll mein Herr sein und ich will ihn wirken lassen in meinem Leben. Das Wesentliche, die Hauptsache meines Lebens soll sein, dass Jesus mein Herr ist und dass er mich erfüllen und dass er mich brauchen kann zu seinem Dienst. Ich möchte noch beten. Wir danken dir, Jesus, dass du die Not ansprichst, unseres kleinen Glaubens, unseres fehlenden Vertrauens. Wir sind so selbstbewusste und sichere Leute, gut, wenn du uns erschütterst, wenn du uns auch den Boden und den Füßen wanken lässt, dass wir nicht mehr wissen, was alles werden soll, dass wir auf dich blicken. Und dass wir dein Wort hören und dass wir der Vatertreue Gottes trauen dürfen. Dass du alles wunderbar machst, auch in unserer Lebenszeit. Auch mit den Dingen, die uns belasten und die uns beschweren. Du kannst es lösen, wenn nur du in unserem Leben der Herr bist. Dass du wirken kannst, der König, der uns bestimmt in Worten, Gedanken und in unserem Tun. Darum wollen wir dich bitten, auch in unseren Aufgaben, die wir haben, segne auch diese Gemeinde. Alle Dienste, aber auch alle, die hier dazugehören und den Platz, wo du uns hingestellt hast, dass du dort durch uns hindurch wirken kannst, dass dein Heiliger Geist uns erfüllt und dass du den Einfluss der Sünde und der Dunkelheit und des Teufels brechen kannst. Wir befehlen dir ganz besonders an die Verzagten, die Mutlosen, die Traurigen, die Depressiven. Du kannst sie aufrichten. Und auch da, wo wir in unserer Welt den Mangel so groß spüren, du kannst ganz wunderbar trösten. So wie einen seine Mutter tröstet. Und das ist so wunderbar, wie du einen ewigen Trost uns gibst. Herr, gib doch, dass wir nicht hängen bleiben an den vergänglichen Dingen dieser Welt, sondern dass deine Himmelsherrschaft, deine kommende Himmelsherrschaft, dein Reich, das bald kommt und das anbricht in dieser Welt, wenn diese Welt vergeht, dass wir das heute schon erleben dürfen, die Herrlichkeit deines Königtums. Sei auch bei den Einsamen, bei den Alten, die jetzt nicht unter uns sein können, kehre du bei ihnen ein, segne sie und gib ihnen die Freude deines Wortes in deiner Nähe. Und dass du ihnen auch den Blick gibst, wie wer dich hat, ist still und satt und hat alles und ist geborgen in Zeit und Ewigkeit. Amen.